שלום, נושא השיעור שלנו, החורבן כהזדמנות לתיקון. נקרא קטעים נבחרים מהמקורות, אנחנו בקטע מספר 49.
Wir lesen Text zum Thema die Zerstörung als Chance für den Aufbau.
Ja, wir haben sehr, sehr oft schon darüber gesprochen, dass was wir als Geschöpfe erhalten, so entwickeln wir uns immer von einem Mangel hin zur Erfüllung, von Dunkelheit zu Licht, vom Bitteren zum Süßen, vom Versagen zum Erfolg. Denn nur in so einer Weise können wir Gegensätzlichkeiten erlangen. Wir können den Vorzug des Lichtes nur durch die Dunkelheit erkennen. Das heißt, je dunkler ein Zustand ist, desto mehr Licht können wir dementsprechend enthüllen. Und es kann sich auch nicht mehr Licht offenbaren als jene Dunkelheit, die sich uns darin, beziehungsweise jener Mangel nach Licht, der sich darin offenbart. Deshalb muss der Erfolg der Erlösung aus der Empfindung eines Mangels, aus der Empfindung des Exils, aus der Empfindung des mangelnden, des fehlenden Schöpfers, sogar aus einem Gefühl, nicht mehr leben zu wollen, resultieren. All die Abstiege, Abfälle bilden in uns Mängel in allen möglichen Formen, bis wir nicht die ganze Tiefe der Finsternis erlangen, der Trennung vom Schöpfer, dieser Ohnmacht, dieser Orientierungslosigkeit, des wahren Zieles. So lange können wir auch nicht das Gegenteil dessen, also den Schöpfer erlangen. Deshalb muss zuerst die Zerstörung sein. So hat das die höhere Kraft uns eingerichtet, dass zuerst einmal die Zerstörung geschehen muss, danach das Bewusstsein über die Zerstörung. Und dann gelangen wir aus dem heraus zu einem Verlangen, beziehungsweise zur Notwendigkeit der Erlösung, bis wir zur vollkommenen Erlösung gelangt sind. Das ist eigentlich jener Prozess, den wir durchmachen. Lasst uns einige Quelltexte lesen, die wir dazu vorbereitet haben. Insbesondere, wenn wir solche Tage durchleben, wo diese besondere Periode die Wurzel für die Zerstörung waren, das sehen wir anhand der Geschichte. Dementsprechend sehen und hören wir bereits, dass jene Tage, jene Zustände, die wir als Zerstörung jetzt durchmachen, dass gerade durch sie die Erlösung hervorkommen wird. Und wir werden die Spiritualität, die höhere Kraft und den Schöpfer enthüllen, der gerade an jenen Plätzen sich offenbaren wird, in jenen Wünschen, wo wir die Entfernung, Trennung, Finsternis und Zerstörung gefühlt haben. Bitte, lesen wir.
Wir lesen das Zitat Nummer 49 von Rabash. Der Untere muss zuerst glauben, dass es in Wirklichkeit einen Oberen gibt und dass er den Oberen nicht fühlt, weil der Untere die Größe des Oberen nicht sieht. Dies wird Schchina im Exil genannt. Was bedeutet, dass die Schchina für ihn wie Staub ist? Er fühlt nicht, dass es im Oberen mehr gibt als den Geschmack von Staub. Wenn man also beginnt, die Größe des Oberen zu beobachten, was als das aufsteigende Achab des Oberen betrachtet wird, steigt auch der Untere auf und beginnt, das Gefühl der Göttlichkeit zu erlangen. Dies hängt von dem Maße ab, in dem es ihn schmerzt, dass er die Fehler des Oberen sieht. In diesem Maße wird der Obere in ihm aufsteigen. Daraus folgt, dass dies eine Korrektur für den Zweck des Unteren ist.
Okay, lesen wir mal gemeinsam. Der Untere muss zuerst glauben, dass es in Wirklichkeit einen Oberen gibt. Also es muss eine Empfindung im Menschen geben, dass der Schöpfer über allen ist und er all die Zustände in uns, all die Empfindungen in uns hervorruft. Und er, der Mensch, fühlt den Höheren nicht, den Oberen nicht. Warum? Weil er die Größe des Oberen nicht sieht. Das heißt, den Höheren zu sehen, den Oberen zu sehen, das kann der Mensch nur dann in dem Maße, in dem er ihn wertschätzt. Ansonsten geht das nicht. Dies wird als Shechina im Exil genannt oder Shechina, in dem Staub ist. Das ist die Empfindung des Schöpfers, welche Shechina heißt. Diese Empfindung verschwindet. Sie existiert nicht. Der Schöpfer existiert nicht. Seine Wirklichkeit, man nimmt ihn nicht wahr, fühlt ihn nicht. Der Mensch fühlt überhaupt nicht, dass er irgendeine Verbindung zu dieser höheren Kraft hat. Und wozu braucht er sie und was hat er davon? Das ist ein ganz besonderer Zustand. Zuvor hat er eine lange Zeit und vielleicht Jahre gelernt, gefühlt und ist zu dieser höheren Kraft gestrebt, hat ein Streben zu dieser höheren Kraft gefühlt, wollte sie fühlen, wollte eine gute, starke, beständige Verbindung zu ihr aufbauen. Aber jetzt sieht der Mensch, dass er keinerlei Verbindung zu dieser höheren Kraft hat und der Höhere existiert nicht. Und es interessiert ihn auch gar nicht, dass die höhere Kraft nicht existiert. Und er betrachtet sich von der Seite so, dass ihm das auch gar nicht für ihn gar nicht uninteressant ist, dieses höhere Leben und ob er darin einen Anteil haben wird oder nicht. Das ist ihm auch gleichgültig, ob er sterben wird. Das heißt, das ist ein Zustand des wahren spirituellen Exils. Das, ganz egal, was geschieht, das soll halt geschehen. Er ist bereit, seine Augen zuzumachen und ganz egal, was mit ihm geschehen möge, sogar von der Wirklichkeit zu verschwinden. Und er denkt überhaupt nicht an den Höheren. Er kann nicht glauben, kann nicht fühlen, kann sich auch den Höheren nicht vorstellen, dass der Höhere in seinem oder der Obere in seinem Blickfeld ist. Und das heißt Shechina im Exil. Das ist dann, wenn die Anwesenheit des Schöpfers für ihn überhaupt nicht existiert oder sichtbar ist. Das heißt, die Shechina ist für ihn wie Staub. Er fühlt es nicht, er hat keine Wichtigkeit dafür. Und er fühlt nicht, dass es im Oberen mehr gibt als den Geschmack von Staub. Er möchte auch gar nicht in Verbindung zu dem Oberen stehen, weil er ihm keine Wichtigkeit zuschreibt. Wenn der Mensch also beginnt, die Größe des Oberen zu betrachten, so sieht er, er sagt, ich habe eigentlich gar nichts, ich will auch gar nichts. So. Beginnt er ein bisschen tiefer die Sache zu untersuchen und er versteht, dass dieser Zustand ihm absichtlich gegeben wurde. Das heißt, der Schöpfer lässt ihn nicht, sondern er verbirgt sich absichtlich, um im Menschen alle möglichen solchen besondere Unterscheidungen hervorzurufen von Licht und Dunkelheit, Enthüllung und Verhüllung. Deshalb schreibt er, wenn also der Mensch beginnt, die Größe des Oberen zu untersuchen, also was als das Aufsteigen des Achab des Oberen betrachtet wird, so sieht er, dass der Obere gar keine Größe hat. Was soll man da tun? Und er sagt, das heißt, dass der Achab des Oberen in dem Unteren ist. Aber wenn, gerade wenn er des Unteren ist, aber wenn er ein wenig überlegt und sagt, der Obere lenkt alles, alles gehört ihm und der Mensch möchte das ein wenig kennenlernen, so bewirkt der Mensch dadurch, dass der Obere anfängt, in seinen Augen größer zu werden, aufzusteigen. Und das bedeutet, dass Achab des Oberen sich erhoben hat. Achab des Oberen ist jener Teil der höheren Stufe, welche zuvor nicht fühlbar war. Aber jetzt fängt sie an, sich zu zeigen, dass sie über dem Menschen ist. Und das bedeutet, dass Achab des Oberen aufsteigt. Und so beginnt auch der Untere aufzusteigen und die Göttlichkeit zu erlangen. Wir müssen den Höheren, den Oberen erwecken, auch wenn wir ihn nicht fühlen, ihn geringschätzen, auch wenn uns egal ist, ob wir eine Verbindung zu ihm haben oder nicht. Wenn wir aber alle möglichen Handlungen und Aktivitäten ausführen und wir untereinander sprechen und uns selbst erwecken, so fangen wir darin an, die Größe des Oberen in uns zu erwecken. Es ist überhaupt unwichtig, wer er ist, was er ist, wie groß oder wie groß er ist, sondern alles ist davon abhängig, wie sehr wir ihm die Größe beimessen. Alles ist relativ in Bezug zum Menschen. Der Höhere, der Obere verändert sich überhaupt nicht, sondern der Untere spielt in so einer Weise mit dem Oberen. Fühlt er ihn mehr oder fühlt er ihn weniger? Nähert er sich mehr an oder nicht? Und dadurch bewirkt er, dass der höhere Teil erfüllt, dass es ihn gibt und er steigt in seiner Wichtigkeit zu ihm auf. Und so fängt der Untere an, auch zu erwachen und die Größe des Oberen zu erlangen. Und Rabash schreibt weiters, und das hängt von dem Maß ab, in dem es ihn schmerzt, dass er die Mängel des Oberen sieht. Das heißt, wie sehr er ihn nicht wertschätzt, nicht erhöht und ihn nicht krönt. Ja, in diesem Maße wird der Obere in ihm aufsteigen. Daraus folgt, dass dies eine Korrektur für den Zweck des Unteren ist. Das heißt, indem der Untere sich selbst senkt und verschwindet, ist dies eine Einladung für den Unteren, dass der Untere selbst die Größe des Oberen erwecken muss, mit den Freunden sprechen muss, Texte lesen muss, irgendetwas tun muss, nur um die Größe des Oberen in seinen Augen, also die Wertschätzung des Oberen in seinen Augen zu erhöhen. Und selbst dazu zu gelangen. Beim Rabash habe ich gesehen, dass er sogar im Zimmer getanzt hat, zu einer Zeit, wo er absolut kein Verlangen danach hatte. Er war wirklich komplett leer, innerlich leer. Aber er hat mit sich selbst sich zu solchen Handlungen gezwungen, um unfreiwillig sein Verlangen zu erwecken, eine gewisse Lust oder eine gewisse Kraft zu entwickeln. Auch wenn er nichts, keinerlei Kraft im Inneren hatte, hat er sich in so einer Weise dazu erweckt, sich mit dem Höheren zu verbinden, den Höheren zu erwecken und den Oberen als den Großen über sich selbst vorzustellen. Darin gibt es natürlich vieles. Kabbalisten schreiben viel darüber, aber das sind die Zustände, die wir durchzumachen haben. Und immer werden wir uns mal in einem Abstieg, mal in einem Aufstieg sehen. Aber die Frage ist, wie sehr wir aus jedem Abstieg einen Aufstieg machen können. Klar, oder?
Darum.
Was
ist der untere, was ist der obere? Wenn ich das an den letzten Teil des ersten Unterrichts verbinde, wenn wir das erfassen, wie können wir dieses Prinzip erfassen?
Gesprochen wird nicht über jenen, welche wir die verbreiten, sondern über uns. Der untere ist der Mensch und der obere ist der Schöpfer. Das reicht aus. Petach Tikva 12.
Rav, die Betrachtung, dass im Oberen etwas sich ändert, was ändert sich im Unteren, was ändert sich im Menschen?
Im Menschen verändert sich die Kenntnis, die Wahrnehmung, die Vorstellung des Oberen. Natürlich, entsprechend dem, wie sehr sich ihm in ihm alle möglichen Parameter in seinem Willen zu empfangen verändern.
Warum sinkt die Wichtigkeit?
Queens.
Warum das der Schöpfer macht, ist der Mensch, damit der Mensch sich erhebt.
Guten Tag, liebe Freunde. Alle Erklärungen, die Sie jetzt gegeben haben, da gibt es gerade heute einen Platz, wo wir uns am Vorabend des Tisha B'Av, des 9. Av, befinden. Und wir hören, dass es Brände und Überschwemmungen gibt und so viele Dinge passieren auf der Welt. Auch die Pandemie, die sich jetzt wiederholt. Wie können wir zum richtigen Gebet gelangen?
Indem wir in der ganzen Welt so tragische Phänomene von Seiten der Natur sehen, das ist natürlich, weil wir ein Ungleichgewicht zwischen allen Kräften der Natur bewirken und hervorrufen. Und aus dem müssen wir eigentlich nur eine ganz einfache Berechnung einstellen, dass wenn wir ein Gleichgewicht zwischen uns herstellen und uns in schöner Weise aneinander annähern, so wird die Natur und selbstverständlich alle Natursysteme, alle integralen Natursysteme sich beruhigen und in ein Gleichgewicht gelangen. Und alle Teile der Natur werden in Harmonie zueinander stehen. In Ordnung?
Gut,
dann vorwärts.
Zitat Nummer 50, Rabash, Brief 77. Die ganze Grundlage ist, dass man darum bitten soll, dass alle seine Gedanken und Wünsche nur zum Nutzen des Schöpfers sein werden. Eine Darstellung der Niedrigkeit, genannt Schina im Staub, Schinta Beafra, erscheint sofort. Daher dürfen wir uns nicht von dem Abstieg beeindrucken lassen, dass sich viele Pfennige zu einer großen Menge zusammenfügen. Dies ist so, wie wir gelernt haben, dass es in der Spiritualität kein Verschwinden gibt, sondern dass sie sich vorübergehend entfernt hat, um Platz für die Arbeit zu haben, um voranzukommen. Das ist so, weil jeder Moment, den wir in die Heiligkeit hinein untersuchen, in den Bereich der Heiligkeit eintritt. Und ein Mensch steigt nur ab, um mehr Funken der Heiligkeit auszusortieren.
Das heißt, wir ähneln in unserer Arbeit einem Kübel, den man in den Brunnen taucht, um von dort Wasser herauszuholen, Wasser zu schöpfen. Aber in unserem Fall ist es nicht Wasser, sondern weitere verdorbene Regimot, um diese zu korrigieren und um in diesem Regimot ein zusätzliches Licht zu erhalten, in diesen verdorbenen Wünschen. Und dass man wieder diesen Kübel in den Brunnen an verdorbenen Regimot eintaucht und wieder herausholt, sie korrigiert. Und dadurch erheben wir jedes Mal verdorbene Regimot und erheben und steigen durch deren Korrektur weiter nach oben auf. Das ist eigentlich unsere Arbeit im Wesentlichen. Was sagt er hier in 50? Er sagt, die ganze Grundlage ist, dass man darum bitten soll, dass all seine Gedanken und Wünsche nur zum Nutzen des Schöpfers sein werden. Das ist das, worum wir bitten müssen. Das ist kurz gesagt in der Absicht, um zu geben zu sein. Dann erscheint sofort eine Darstellung der Niedrigkeit. Nicht, dass man uns darin hilft, dass wir stärker werden und alles korrigieren, sondern das Gegenteil tritt ein. Es kommt eine Darstellung der Niedrigkeit, genannt Schchina im Staub. Daher dürfen wir uns nicht von den Abstiegen beeindrucken lassen, da sich viele Münzen zu einer großen Menge zusammenfügen. Das heißt, wir dürfen hier nicht verzweifelt sein oder uns enttäuschen lassen, sondern jedes Mal stecken wir unseren Kübel in den Brunnen an verdorbenen Regimot hinein, holen ihn raus und korrigieren diese. Und jedes Mal geschieht dasselbe. Bis wir dieses ganze verdorbene Kli von all den verdorbenen Regimot geleert haben, dann, wenn wir jedes Mal für Mal diese Regimot korrigiert haben, gelangen wir zu Gumar Hatikun, zum Abschluss der Korrektur. Und das ist so, wie wir gelernt haben, dass es in der Spiritualität keine Abwesenheit gibt, sondern dass sie sich vorübergehend entfernt hat. Es ist uns gegenüber, um Platz für die Arbeit zu haben, voranzukommen. Das heißt, jedes Mal müssen wir weitere Verderben enthüllen und vorankommen. Weitere Verderben enthüllen und wieder vorankommen. Und jedes Mal graduell. Das ist so, weil jeder Moment, den wir in die Heiligkeit hinein klären, weil was wir zur Heiligkeit sortieren, das tritt in den Bereich der Heiligkeit ein, das heißt, in die Absicht umzugeben. Der Mensch korrigiert das, und der Mensch steigt nur ab, das ist in diese Grube, in diesen Brunnen, um mehr Funken der Heiligkeit auszusortieren.
Здравствуйте, Рав, здравствуйте, товарищи. Такое впечатление, что
Шалом, Рав, шалом, Фрэнде. Der Eindruck ist so, dass der Brunnen tiefer und tiefer wird. Wie können wir diese Tiefe des Brunnens reduzieren, um die korrigierten Regimot einfacher herausziehen zu können?
Lagbir et a
wir können unsere Arbeit und die Geschwindigkeit der Korrektur nur dadurch beschleunigen, indem wir uns miteinander vereinigen und gemeinsam solche Aktivitäten oder Handlungen ausführen wollen. Und jeder sorgt sich darum, inwieweit er das für die Gemeinschaft machen möchte. Und so arbeiten wir alle an einer Grube, um sie umzuwandeln in einen Brunnen. Denn indem wir verdorbene Regimot aus dieser Grube herausholen und hier eine Korrektur dafür bringen, welche Orde Chassadim heißt, fangen wir an, diese Grube mit Wasser zu füllen, mit lebendigem Wasser. Und so kommen wir voran. Die Geschwindigkeit hängt nur davon ab, inwieweit wir das bestimmen. Und alles wird bestimmt gemäß der Wichtigkeit unserer Arbeit in den Korrekturen. Und auch wenn wir fallen und einander stärken, um so schnell wie möglich wieder wach zu werden, munter zu werden und voranzuschreiten. All das ist davon abhängig, dass ich tagtäglich zum Morgenunterricht komme und noch zu weiteren Yeshivot Haverim, also Freundesversammlungen, die wir tagtäglich haben. Und so kommt man voran. Das Wichtigste ist, nur nicht diese Reihenfolge aufzugeben.
Das heißt, die Geschwindigkeit des Füllens des Wassers ist von uns abhängig?
Hier, Jürgen.
Дорогой Раф, скажите, а что значит, что мы исправляем разбитое решимо? Поднимаем их к святости?
Was heißt es, dass wir das zerbrochene решимо korrigieren und zur Heiligkeit erheben?
Wir bewirken, dass diese Reshimot, welche in der Absicht für sich selbst zu empfangen ist, dass das höhere Licht darauf wirkt und es umwandelt in die Absicht umzugeben. Moskau 7, bitte.
Вот сейчас, когда происходит какая-то добавка свыше, я лечу этот колос.
Im Moment, wo es einen Zusatz von oben gibt, fliege ich durch diesen Brunnen und finde mich dort. Wie kann man da nicht abstürzen in den Brunnen? Wie kann man das verhindern?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist, wenn wir gemeinsam mit den Freunden hier arbeiten und verstehen, dass gerade die Abstiege, die jeder Einzelne von uns mal zu mal fühlt, dass wir diese nutzen können zum Wohl aller. Denn wenn ein Freund fällt, so helfen wir ihm aufzusteigen und dann befinden wir uns in so einer Weise immer in Auf- und Abstiegen, so wie in einem Rad. Ein Teil des Rades strebt nach vor, die anderen Speichen bewegen sich zurück, aber so kommen wir voran und so müssen wir voranschreiten. Deshalb richten uns sowohl Auf- als auch Abstiege auf das Schöpfungsziel aus. Hebräer 10, bitte.
Das Vergnügen der Verbindung, dieses Vergnügen, das man aus der Verbindung hat, das bringt man dem Schöpfer dar.
Wenn ich darin die Größe des Schöpfers in meinen Augen erheben möchte, in den Augen der Freunde auch erheben möchte und wir gemeinsam darauf hinarbeiten und das wollen, dass das geschieht, und wir so beten wir darum, bitten das von ihm, so wird das auch tatsächlich eintreten. Und langsam werden wir anfangen zu enthüllen. Insbesondere durch die Abstiege, durch Verzweiflungen, durch Enttäuschungen und Schwächen werden wir feststellen, dass wir ihn brauchen, dass wir von dem Schöpfer abhängig sind. Und so werden wir vorankommen.
Die Forderung ist der Übergang zum allgemeinen Genuss.
Nein, gesprochen wird hier über den Zehner. Der Zehner. Zentrum 1, Zentrum Israels 1.
Merkaz 1.
Die Reshimo, die ich im Brunnen kläre, ist das ein privater Brunnen oder ein Brunnen der Gruppe?
Sowohl als auch. Warum ist das so wichtig für dich? Wichtig ist doch nur, wie ich durch die Enthüllung zerbrochener oder verdorbener Reshimot ich dem Schöpfer nähern kann.
Aber am Schluss habe ich das Gefühl, dass nicht ich mich dem Brunnen nähere, sondern die Korrektur mache.
Mach einmal zuerst die Korrektur und danach sprich darüber, ob das verschwindet oder nicht. Momentan verschwinden die Korrekturen von dir, um dich zu erwecken, wahre Korrekturen zu machen, in der richtigen Absicht. Wenn du anfängst, Korrekturen nicht in der egoistischen Absicht für dich selbst zu empfangen, zu machen, sondern in der Absicht zu geben, so wird dir nicht erscheinen, dass irgendetwas verschwindet oder dir entgleitet. Der Aviv 4.
Rav, kann man ein Reshimo korrigieren, ohne dass ich fühle, dass ich es korrigiere?
Teilweise. Eigentlich liegt die wahre Korrektur darin, indem du weißt, was du tust. Wenn du verstehst, bittest, das muss wirklich in deiner Macht, also von dir abhängig sein. Aber nicht auf einmal. Deshalb
Deshalb
korrigieren wir sogar in gewissen Zuständen einfach, wir machen Korrekturen, ohne es zu wissen.
Ein Freund, der jeden Tag zum Unterricht kommt und dem Zehner verbunden ist, korrigiert er, ohne es zu fühlen?
Ja, natürlich. Natürlich machen wir das. Aber gesprochen wird noch nicht über die wahren Rishimot, sondern das ist nur eine vorbereitende Arbeit.
Gut.
Gut, dann machen wir weiter, Gilad.
Adam צריך להתפלל על חורבן בית המקדש, שהקדושה שהיא בחינת חורבן ונמצאת בשפלות.
Rabash, Zitat 51. Man sollte über der Zerstörung des Tempels beten, wenn die Kdusha zerstört und in Niedrigkeit ist und niemand auf diese Niedrigkeit achtet, dass die Kdusha in die Erde gesetzt ist und aus ihrer Niedrigkeit gehoben werden muss. Mit anderen Worten, jeder erkennt seinen eigenen Nutzen und weiß, dass dies etwas sehr Wichtiges ist und es sich lohnt, dafür zu arbeiten. Aber zu geben, das lohnt sich nicht. Dies wird so betrachtet, dass die Kdusha in die Erde gelegt wird, unbenutzt und unerwünscht. Jedoch darf man den Schöpfer nicht bitten, ihn näher zu sich zu bringen, denn das ist eine Anmaßung des Menschen, denn worin ist er wichtiger als andere? Wenn er jedoch für das Kollektiv betet, das ist Malchut, genannt Versammlung Knesset Israels, die Summe der Seelen, wenn die Schrina, die Gegenwart Gottes, im Staub liegt und er betet, dass sie sich erhebt, was bedeutet, dass der Schöpfer ihre Dunkelheit erhält. Dann wird sich auch ganz Israel in der Stufe erheben, einschließlich des flehenden Menschen, der im Kollektiv enthalten ist. Nochmals Zitat Nummer 51 von Rabash, Artikel, die Zerstörung der Kdusha, der Heiligkeit. Man sollte über die Zerstörung des Tempels beten, wenn die Kdusha zerstört und die Niedrigkeit ist. Das heißt, es war immer ein gesamtes Kli, die gesamte Heiligkeit und die Verlangen waren schön einer mit dem anderen verbunden und dann hat das höhere Licht sich mit ihm in Kontakt befunden und dann ist alles abgestürzt in Einzelteile.
Ken.
Ve'en ish sam lev la shiflut azot.
Wir haben
vergessen, es existiert, der vor dem Zerbrechen war, vor dem Zerbrechen der Kelim, vor der Zerstörung.
Dass
die Kdusha in dem
mit anderen Worten, jeder erkennt seinen eigenen Nutzen und weiß, dass dies etwas sehr Wichtiges ist und es sich lohnt, dafür zu arbeiten. Aber zu geben, das lohnt sich nicht. Dies wird so betrachtet, dass die Kdusha in die Erde gelegt wird, unbenutzt und unerwünscht. Jedoch darf man den Schöpfer nicht bitten, ihn näher zu sich zu bringen, denn dies ist eine Anmaßung des Menschen. Denn worin ist er wichtiger als andere? Wenn er jedoch für das Kollektiv betet, das ist Malchut, genannt Versammlung Israels, Knesset Israel, die Summe der Seelen, wenn die Schrina, die Gegenwart Gottes im Staub liegt und er betet, dass sie sich erheben möge, was bedeutet, dass der Schöpfer ihre Dunkelheit erhält, dann wird sich auch ganz Israel in der Stufe erheben, einschließlich des flehenden Menschen, der im Kollektiv enthalten ist.
Das heißt, indem wir solche Zustände der Dunkelheit, der Willenlosigkeit, der Ohnmacht durchmachen, der Gleichgültigkeit, all das ist dazu da, damit wir eine Berechnung anstellen, dass alles nur von meinem Gebet abhängig ist. All das ist vor mir. Auch wie ich die Welt sehe in ihrer Pandemie und all ihren Problemen, all das ist in mir, in meinem Kli. Die Welt existiert an sich nicht. Gesprochen wird hier nur über mein zerbrochenes Kli, mein verdorbenes Kli, das sich hier offenbart. Könnt ihr euch vorstellen, in welchem Zustand wir sind? Zustand, der wirklich bereit und würdig für die Korrektur ist, für den Abschluss der Korrektur, Gmar HaTikun. Und wenn wir anfangen, für die Allgemeinheit zu bitten, das heißt, hinsichtlich der Allgemeinheit bitte ich immer in Bezug zu, für diese eine Seele, welche sich erheben muss, damit jeder Teil Rücksicht nimmt auf die anderen Teile. Dadurch erheben wir die Empfindung des Schöpfers aus dem Staub, also daraus, dass man ihn nicht fühlt, zu einem Zustand, wo man ihn fühlt. Und dadurch steigen wir auch höher und höher. Lies bitte nochmals.
Wir lesen nochmal Zitat Nummer 51. Man sollte über der Zerstörung des Tempels beten, wenn die Kdusha zerstört und die Niedrigkeit ist. Und niemand auf diese Niedrigkeit achtet, dass die Kdusha in die Erde gesetzt ist und dass ihre Niedrigkeit gehoben werden muss. Mit anderen Worten, jeder erkennt seinen eigenen Nutzen und weiß, dass dies etwas sehr Wichtiges ist und es sich lohnt, dafür zu arbeiten. Aber zu geben, das lohnt sich nicht. Dies wird so betrachtet, dass die Kdusha in die Erde gelegt wird, unbenutzt und unerwünscht. Jedoch darf man den Schöpfer nicht bitten, ihn näher zu sich zu bringen, denn das ist eine Anmaßung des Menschen. Denn worin ist er denn wichtiger als andere? Wenn er jedoch für alle anderen betet, das ist Malchut, genannt Versammlung Israels, Knesset Israels, die Summe der Seelen, wenn die Schchina, die Gegenwart Gottes im Staub liegt und er betet, dass sie sich erhebt, was bedeutet, dass der Schöpfer ihre Dunkelheit erhält, dann wird sich auch ganz Israel in der Stufe erheben, einschließlich des flehenden Menschen, der im Kollektiv enthalten ist.
Zafon.
Nordisrael. Wiederhole nochmals.
Wie kann ich wissen, ob eine echte oder eine Scheinkorrektur in mir vorhanden ist?
Die wahre Korrektur ist, wenn du zur Liebe zum Zehner gelangst. Das ist der Beginn der Korrektur. Und in dem Maß, in dem du mit den Freunden verbunden sein wirst, werdet ihr in der Verbindung zwischen euch das höhere Licht erhalten. Und der Abschluss der Korrektur ist dann, wenn all die zerbrochenen Kelim, sowohl in Galgalta Ve'enaim als auch in Achab, sich miteinander verbinden und alle zu einem Bund vereinigen. Und dann offenbart sich der Schöpfer in seiner ganzen Größe. In den Kelim von in Naranchai. Zuvor muss sich jeder korrigieren, jeder in seinem Zehner. Und danach muss er anfangen, sich mit den müssen Zehner beginnen, sich zu verbinden. Danach von den Zehnern mit dem äußeren Kli, mit Achab. Und so werden wir das langsam machen. Wie? Wie machen wir das? Langsam, langsam werden sich mittels der Lichter alle möglichen Etappen der Korrektur offenbaren, die wir durchzuleben haben. Diese Sachen geschehen sehr, sehr schnell. Das Wichtigste ist, wie uns der Baal HaSulam und Rabash schreiben, das Wichtigste ist, die erste und zweite Stufe durchzumachen, weil wir dann im Allgemeinen verstehen, was im gesamten System hier geschieht. In Ordnung? Punkt 29.
Es steht hier, dass man für alle, für Malchut, für Knesset Israel, für die Versammlung Israels beten muss. Aber wir sagen, dass der Zehner die Allgemeinheit beinhaltet. Und wenn man für den Zehner betet, dann betet man ja automatisch für das gesamte Israel.
Als Israel wird jeder Einzelne bezeichnet, der sich darauf ausrichtet, zur Enthüllung des Schöpfers zu gelangen. Deshalb wird er als Yashar Kel, als direkt auf den Schöpfer ausgerichteter, bezeichnet. Als Zehner bezeichnen wir das Glied des Menschen, in welchem sich der Schöpfer offenbart, in dem Maß, in dem all die Wünsche, die gegensätzlich sind, sich miteinander verbinden wollen, um den Schöpfer zu enthüllen. Und so geschieht das. Tel Aviv 4.
Rav, danke, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, zu fragen. Wie kann der Mensch fühlen, den Schmerz, der Allgemeinheit, auf das ein echtes Gebet entstehen möge?
Der Mensch fühlt den Schmerz der Allgemeinheit in dem Maß, in dem er mit der Allgemeinheit verbunden ist und fühlt, dass er und die Allgemeinheit eins sind. Dann fühlt er den Schmerz. Nicht zuvor. Holland 1. Holland.
Ein Schiller.
Morning, Raf.
Keine Frage.
Guten Morgen, Raf. Guten Morgen, Freunde. Die Frage eines Freundes vom Zehner, er fragt, wenn ich vom Schöpfer fordere, das Verlangen, dass die Freunde geben können mögen, heißt das, dass das ihnen in meinen Augen fehlt und dass ich es deshalb fordere?
Ja, das erfordert eine Untersuchung. Warum möchtest du, dass sie das Verlangen zu geben haben? Du musst für die gesamte Gruppe beten, dass sie alle das Verlangen zu geben haben und das Verlangen, sich zu verbinden, damit ihr zu einem Bund werdet. Das ist das authentischere Gebet und der Korrektur nahe. Gehen wir über zum Quelltext 52, bitte.
Zitat Nummer 52, ein Text von Rabash. Wenn man für die Verbannung der Schrina betet, sollte man nicht beten, dass sie nur für ihn im Staub liegt. Vielmehr sollte man für seine Niedrigkeit in der ganzen Welt beten, dass die ganze Welt keinen Gedanken an die Spiritualität verschwendet. Und er betet für die ganze Welt, so wie wir beten. Und baue Jerusalem auf, bald und in unseren Tagen, damit es in der ganzen Welt verherrlicht wird. Aber da die Allgemeinheit den Mangel nicht spürt, wie kann sie beten? Doch ein solcher Mensch, der mit der Erlangung des Mangels belohnt wurde, der das Exil erlangt hat, der kann um Erlösung bitten. Aber diejenigen, die nicht fühlen, dass es ein Exil gibt, wie können Sie darum bitten, dass er Sie aus dem Exil befreit? Daraus folgt, dass das Gefühl des Menschen, im Exil zu sein, bereits als Aufstieg in der Stufe gilt. Und er muss um Erfüllung für die Allgemeinheit bitten.
לא שומעים רב.
כדאי עוד פעם לקרוא.
כן, שוב קטע
חמישי.
Nochmal Zitat Nummer 52. Wenn man für die Verbannung der Schrina betet, sollte man nicht beten, dass sie nur für ihn im Staub liegt. Vielmehr sollte man für seine Niedrigkeit in der ganzen Welt beten, dass die ganze Welt keinen Gedanken an die Spiritualität verschwendet. Und er betet für die ganze Welt, so wie wir beten. Und erbaue Jerusalem bald und in unseren Tagen, damit es in der ganzen Welt verherrlicht werden möge. Aber da die Allgemeinheit den Mangel nicht spürt, wie kann sie beten? Doch ein solcher Mensch, der mit der Erlangung des Mangels belohnt wurde, der das Exil erlangt hat, der kann um Erlösung bitten. Aber diejenigen, die nicht fühlen, dass es ein Exil gibt, wie können sie darum bitten, dass er sie aus dem Exil befreit? Daraus folgt, dass das Gefühl des Menschen, im Exil zu sein, bereits als ein Aufstieg einer Stufe gilt und er muss um Erfüllung für die Allgemeinheit bitten.
Moskau, free.
Moskau, drei bitte.
Was heißt es, dass er die Leichtigkeit gerade in diesem Zitat fühlt, das wir gerade gelesen haben?
Was heißt das Exil im Rahmen dieses, dessen, was wir jetzt gelesen haben? Also ich, Rav sagt, ich weiß nicht, was es bedeutet im Rahmen dessen. Sondern im Allgemeinen muss der Mensch sich selbst sagen, dass wenn er kein Streben nach Spiritualität hat, zur Verbindung mit dem Nächsten, das heißt, zu irgendeinem Element eines ganzen, vollkommenen Glies, welches erfüllt ist in dem höheren Licht, wenn der Mensch außerhalb dessen steht und fühlt, dass er außerhalb dessen ist, so bedeutet das, dass er im Exil ist. Außerhalb. Und dann kann sich jeder in seinen Kelim und Zuständen vorstellen, in welcher Form er von der Korrektur entfernt ist. Das Maß der Entfernung von dem korrigierten Zustand heißt Exil. In Ordnung?
Es ist nicht klar, wie das untereinander verbunden ist.
Das ist, wenn er anfängt, für alle zu beten, weil er versteht, dass die Tatsache, dass er sich getrennt fühlt, nicht so ist, dass er wirklich getrennt ist, sondern alle sind getrennt. Deshalb muss sein Gebet darauf ausgerichtet sein, dass alle verbunden sind, weil alle getrennt sind. Und indem alle verbunden sind, wird auch er verbunden sein. Der Mensch darf sich nicht so fühlen, dass er außerhalb des allgemeinen, also des gesamten Glies ist. Denn indem er außerhalb dieses gesamten Glies ist, gerade diese Sichtweise muss er als Zerstörung sehen, als einen Makel, als einen Schaden, der korrigiert werden muss. Deshalb ist das Gebet für alle eigentlich ein Gebet für seine eigene Seele.
Es gibt ein großes Problem hier. Du kannst die Gedanken nicht loswerden, dass du, wenn du für andere betest, dass du für deine Seele betest.
Wenn die Freunde rund um dich in so einer Weise sprechen, dass das so ist, so wirst du eine Begeisterung davon erhalten, denken, dass es tatsächlich so ist.
Das heißt, ich bete für andere, aber in Wirklichkeit bete ich doch für mich. Das ist doch ein super Egoismus.
Nur durch den Einfluss der Umgebung. Sprech darüber und dann wird es auf dich wirken. Ihr vergesst, dass niemand von euch in sich selbst etwas korrigieren kann, sondern nur sondern nur gemäß dem Prinzip, jeder helfe seinem Freund. Der Weg kann eigentlich ein sehr, sehr kurzer sein, wenn ihr ihn gemeinsam realisiert, indem ihr miteinander sprecht und einander unterstützt. Aber wenn jeder von euch alleine und entfernt voneinander agiert, so kann das noch lange Zeit in Anspruch nehmen. No, Gilad, wir haben ja noch 10 Minuten. Lesen wir.
Ja, dann lesen wir Punkt 53, Bala Sulam, Brief Nummer 25. Einer, der mit Umkehr belohnt wird, dem erscheint die Schchina wie eine weichherzige Mutter, die ihren Sohn viele Tage lang nicht gesehen hat, und sie machen große Anstrengungen und erleben Torturen, um sich zu sehen, weswegen sie beide in großen Gefahren waren. Doch am Ende kamen sie zu jener ersehnten Freiheit und wurden damit belohnt, dass sie sich sehen konnten. Dann fiel die Mutter auf ihn, küsste ihn, tröstete ihn und sprach leise zu ihm den ganzen Tag und die ganze Nacht. Sie erzählte ihm von der Sehnsucht und den Gefahren auf den Wegen, die sie bis heute erlebt hat, wie sie immer bei ihm war und dass die Schchina sich nie bewegte, sondern an allen Orten mit ihm litt. Aber er konnte sie nur nicht sehen. Dies sind die Worte des Zohar. Sie sagt zu ihm: Hier haben wir geschlafen, hier wurden wir von Räubern überfallen und wurden vor ihnen gerettet. Hier haben wir uns in einer tiefen Grube versteckt und so weiter. Welcher Narr würde nicht die große Liebe und Annehmlichkeit und Freude verstehen, die aus diesen tröstlichen Geschichten hervorbricht?
Gut,
ich sehe, dass wir dieses ganze Thema schon gut tief behandelt haben, ausreichend tief behandelt haben. Ich will euch nur sagen, dass das, worüber wir heute in der Früh besprochen haben, über die Einheit des Volkes, der Einheit der Nation, das bezieht sich jetzt nur auf die Verbreitung hier im Volk Israel, in der Nation Israel. Heute haben wir über die Einheit der Nation Israels gesprochen. Mir ist wichtig, dass alle das verstehen. Es gibt ein Programm, ein Verbreitungsprojekt zur Einheit der Nationen Israel, das geleitet wird von Gilad Shadmon und Hanoch. Und alle jene, die können, sollen bitte daran teilnehmen. Das ist wichtig für die Nation, für uns, für den Staat und im Endeffekt für die Verbreitung des Volkes, für die Verbreitung der Weisheit der Kabbalah. Gibt es noch was zu sagen?
Nein, das ist alles.
Das ist meine Meinung. Vielleicht habe ich es nicht geschafft, hier morgen das klar zum Ausdruck zu bringen. Also bitte, verbindet euch mit Gilad und Hanoch. Sie leiten das Projekt und seid erfolgreich. In der Zwischenzeit verabschieden wir uns voneinander und ich gehe über zum Unterrichten den Frauen. Ruht euch bis morgen aus.
Das heißt noch ein Lied und dann der Frauenunterricht.
Love. Love.